Willkommen zum MNEXT Podcast Folge Nummer 43 vom 24. Januar 2025. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Wir stehen am Beginn einer dramatischen Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Im vergangenen Jahr blieben durchschnittlich 700.000 Stellen unbesetzt, obwohl so viele Menschen wie nie zuvor erwerbstätig waren, trotz des schrumpfenden Wirtschaftswachstums. Studien zeigen, dass in 10 Jahren jede vierte Stelle in Deutschland unbesetzt bleiben könnte, wenn wir nicht gegensteuern. Die wichtigste Ressource der Unternehmen, der Mensch, wird knapp. Der demografische Wandel, also sinkende Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung gefährden zunehmend Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand. Unser Sozial-, Gesundheits- und Rentensystem steht vor einer beispiellosen Belastungsprobe. Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind ebenfalls in Gefahr. Nicht Arbeitslosigkeit, sondern der Mangel an Arbeitskräften wird neben dem Klimawandel zu einem der zentralen Probleme des 21. Jahrhunderts. Über dieses Thema schreibt unser heutiger Gast, Sebastian Detmers, in seinem Buch Die große Arbeiterlosigkeit, warum eine schrumpfende Bevölkerung unseren Wohlstand bedroht und was wir dagegen tun können. Als Mr. Arbeitsmarkt bezeichnet ihn Business Insider und die WAZ schreibt: Detmers spürt den Puls des deutschen Arbeitsmarkts so unmittelbar wie nur wenige Unternehmenslenker. Sebastian Detmers ist CEO von StepStone, einer der größten europäischen Online-Job-Plattformen, Experte für die globale Entwicklung von Arbeit, Arbeitsmarkt und Produktivität sowie Mitherausgeber des Buches Zukunft im Widerspruch, wie Deutschland sich jetzt neu erfinden muss. Um nicht weniger wird es heute gehen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Sebastian.
Hallo Detlef, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Was wirst du tun, wenn du nicht mehr arbeiten musst?
Nun, erst einmal würde ich die Frage vielleicht etwas in Frage stellen, nämlich das Müssen. Ich arbeite sehr, sehr gerne und ich glaube, dass es auch das Ziel sein sollte, dass man jeden Morgen aufsteht und nicht sagt, oh, heute muss ich arbeiten, sondern heute möchte ich arbeiten. Insofern, ich arbeite gerne und wenn ich mal mit meiner Frau mich darüber unterhalte dann, und ich genau das sage, was mache ich dann eigentlich irgendwann mal, dann sagt sie zu mir: Schau, du wirst ohnehin immer arbeiten. Nein, ich arbeite sehr, sehr gerne. Ich glaube, wichtig ist, dass wir immer wieder neue Erfahrungen machen, dass wir neue Dinge, neue Herausforderungen meistern, dass wir mit neuen Menschen und damit ja auch mit neuen Perspektiven in Kontakt kommen. Das ist mir immer wichtig. Arbeiten müssen, so fühle ich mich nicht. Ich arbeite sehr gerne.
Kennst du Langeweile, Müßiggang?
Ja, das kenne ich. Das ist ein Gefühl, das kenne ich aus meiner Kindheit. Natürlich eine total undigitale Zeit und ich weiß noch, wie furchtbar das war, wenn man irgendwo wartete und eine halbe Stunde lang einfach nur saß und rausgeguckt hat. Heute kennen wir Langeweile gar nicht mehr, aber ich vermisse sie, denn ich glaube, dass in diesem Vakuum, wo wir nicht von außen beeinflusst werden, dass da manchmal auch ganz kreative Ideen bei entstehen. Wir gönnen uns vielleicht manchmal zu wenig Langeweile und damit auch zu wenig kreative Momente.
Du bist CEO von StepStone. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, was genau macht StepStone?
StepStone ist eine Jobplattform. Das heißt, wir machen zwei Dinge. Wir helfen erstens Unternehmen dabei, Mitarbeiter zu finden. Und dann gehört natürlich der Jobsuchende oder der Kandidat auf der anderen Seite dazu. Wir helfen also Menschen, den Traumjob zu finden. Und das machen wir in Deutschland, helfen dort zigtausenden von großen, wir arbeiten mit fast allen großen Unternehmen zusammen und sehr, sehr vielen kleinen Unternehmen. Aber das machen wir auch im Ausland, in den USA, in Großbritannien, in Afrika, in Zentralamerika. Machen das zusammen mit 3.500 Mitarbeitern in 30 Ländern und unseren Hauptsitz haben wir hier in Düsseldorf.
Wie sah dein Weg dorthin aus und wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Ja, ich bin schon 13 Jahre bei StepStone. Ich beschwere mich ja häufig über die Deutschen, die eigentlich viel zu lange festhalten an dem Arbeitgeber. Ich gehöre aber ehrlicherweise auch dazu, 13 Jahre hier. Davor habe ich bei Axel Springer gearbeitet, auch im Digitalbereich in der wilden Zeit, als es wirklich Goldgräberstimmung in Deutschland gab. Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? das besteht natürlich aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Also einmal, wir sind eine sehr große Organisation. Das heißt, der Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften spielt eine ganz große Rolle. Ich reise sehr viel zu den unterschiedlichen Standorten. Wir schauen, wie können wir noch innovativer werden? Wie können wir neue Produkte entwickeln? Was machen wir mit AI? Aber ich spreche natürlich auch mit Kunden. Ich bin viel unterwegs, unterhalte mich mit Unternehmen, mit Personalverantwortlichen. Merke, was beschäftigt sie gerade, vor welchen Herausforderungen steht die deutsche Wirtschaft, die amerikanische Wirtschaft, was können wir voneinander lernen, und versuche das dann wieder zu besetzen in Chancen, in neue Produkte, neue Angebote. Das ist so der Großteil der Dinge, die man macht. Und wenn dann etwas Zeit bleibt am Wochenende, dann, du hast das ja eben wunderbar schon gesagt, dann schreibe oder veröffentliche ich auch mal ein Buch.
Heißt, bist nah an der Basis und verlässt auch gern dein Büro?
Ich bin sehr gerne unterwegs. Ich bin erstens sehr gerne im Büro. Ich bin sehr gerne unterwegs. Ich bin nicht sehr gerne zu Hause, also zumindest beim Arbeiten. Ich bin natürlich gerne bei meiner Familie. Aber nein, ich glaube, dass auch dieses Herausholen aus der eigenen Comfortzone dann am besten funktioniert, wenn wir uns mit anderen Menschen umgeben, auch mit Menschen, die uns challengen, die eben andere Gedanken haben, die manchmal völlig anderer Meinung sind oder die das in Frage stellen, was wir eben noch geglaubt haben. Das ist das, was ich suche. Und das ist auch das, was ich glaube, was uns immer wieder besser macht, was uns als Firma dazu bringt, als Team dazu bringt, neue Ideen nicht nur zu haben, sondern sie dann tatsächlich auch zu entwickeln.
Und habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du gesagt hast, du empfiehlst auch doch hin und wieder den Job zu wechseln?
Ja, man könnte ja einmal sagen, ich mache das von Amts wegen. Natürlich haben wir ein sehr großes Interesse daran, dass Menschen den Job wechseln. Nein, aber es gibt ja auch tatsächlich ganz handfeste Gründe dafür, dass das sinnvoll ist. Was wir sehen ist, wir Deutschen bleiben im Durchschnitt 11 Jahre bei einem Arbeitgeber. In Amerika, also in den USA, sind das gerade mal 4 Jahre. Also viel, viel weniger. Jetzt kann man sagen, naja, die Deutschen, die sind viel teuer und die Amerikaner sind untreu. Ich glaube, ich höre das immer mal, dann wird dann auch vom amerikanischen Turbokapitalismus und von der Hire and Fire Mentalität gesprochen. Da muss man sagen, das ist natürlich eher ein Thema der 80er Jahre. Mittlerweile hat sich auch in den USA der Arbeitsmarkt gedreht und der Großteil der Jobwechsel passiert nicht, weil jemand gekündigt wird, sondern weil er gehen möchte. Was wir aber beobachten ist tatsächlich, dass wenn Menschen den Job wechseln, dass viele Dinge passieren. Erstens, es macht glücklicher. Das ist ganz interessant. So diese erste Phase, die fühlt sich an wie Honeymoon. Es macht den Arbeitnehmer glücklicher. Sehen wir übrigens auch in großen Befragungen, dass der durchschnittliche amerikanische Arbeitnehmer glücklicher ist als der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer. Zweitens, es macht produktiver. Jobwechsel führen sehr häufig dazu, dass ich aus einem unproduktiveren in einen produktiveren Job wechsle und dass ich auch neue Fähigkeiten erlerne. Klar, ich bin mit neuen Kollegen zusammen, mache andere Dinge. Und drittens, das geht natürlich mit der Produktivität einher, ich spüre es auch im Geldbeutel. Jeder Jobwechsel führt statistisch gesehen auch dazu, dass ich mehr Geld verdiene. Und das ist gut für den Einzelnen, das ist in Wirklichkeit auch gut für die Unternehmen, vor allen Dingen aber es ist sehr, sehr gut für die Volkswirtschaft. Also diese Arbeitsmarktreallokation, so nennen das die Volkswirte, ist ein ganz wichtiges Mittel, um die Produktivität und damit den Wohlstand einer Volkswirtschaft zu steigern. Und insofern plädiere ich nicht nur natürlich aus der Sicht von Stepson, sondern als jemand, der schaut auf unsere Wirtschaft, der schaut, du hast das eben angesprochen, auf diese sehr lange Phase mittlerweile der wirtschaftlichen Stagnation. Und ich sage, wir brauchen unbedingt mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt für die Wirtschaft, für die Unternehmen und eben auch für die Arbeitnehmer.
Wenn wir jetzt vielleicht die Corona-Jahre mal rauslassen, kannst du beobachten, wie sich das so entwickelt hat? Wechseln die Leute heute eher den Job als vor Corona?
Ja, wir beobachten das schon. Es gab ja diese Phase, das war so 2021, 2022, also die Post-Corona-Jahre, da haben wir dann von der Great Resignation gesprochen. Da haben wir sehr, sehr viele Jobwechsel gesehen. Ich glaube, das waren zwei Dinge. Zum einen Nachholeffekte von Jobwechseln, die nicht stattgefunden haben während der Pandemie, erstens. Und zweitens natürlich auch diese wahnsinnige Sicherheit. Also die Wirtschaft hat geboomt, hat sich erholt. Es gab überall Jobs, damals übrigens mehr als 1 Million Jobs, die offen waren. Und es war mit wenig Risiko verbunden, den Job zu wechseln. Jetzt beobachten wir natürlich schon eine Phase, in der Arbeitnehmer zurückhaltender sind. Da draußen gibt es mehr Risiken, das spüren wir alle. Und interessanterweise, auch wenn wir natürlich gerade beobachten, dass die Arbeitslosenzahlen leicht ansteigen, auch wenn wir natürlich in ganz großen Headlines davon lesen, dass auch große Konzerne Mitarbeiter entlassen, dann ist es gemessen an der langen wirtschaftlichen Schwächephase immer noch vergleichsweise ruhig dort draußen. Also vergleichsweise wenig Wechsel, sowohl was das freiwillige Kündigen von Arbeitnehmenden angeht, als auch tatsächlich die Kündigung von Seiten der Arbeitgeber. Langfristiger Trend ist aber natürlich, du findest mehr Jobwechsel. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Einmal die Demografie. Es ist einfach immer mehr ein Arbeitnehmermarkt. Jetzt haben wir so eine konjunkturelle Delle. Das wird sich auch irgendwann ändern. Und zweitens, du hast einfach digital ganz andere Möglichkeiten, dich zu informieren, andere Arbeitgeber zu identifizieren und dann eben auch den Job zu wechseln.
Bleiben wir beim aktuellen deutschen Arbeitsmarkt, werfen wir den Blick auf den Industriestandort Deutschland. Einige Zahlen zur Einordnung. 2024 arbeiten 3/4 aller Beschäftigten in Deutschland im Dienstleistungssektor, 150.000 mehr als im Vorjahr. 1/4 der Beschäftigten ist im Bereich Industrie und Bau tätig, 78.000 weniger als im Vorjahr. Besonders in der Automobil- und Chemieindustrie sowie im Maschinenbau werden wohl weitere Stellen wegfallen. Wie siehst du das? Welche Gefahren, aber vielleicht auch Chancen liegen in einer weiteren Deindustrialisierung Deutschlands für Wachstum, Arbeitsmarkt und Wohlstand? Wie könnte eine sinnvolle Politik für die Zukunft der deutschen Industrie aussehen, deren aktueller Beitrag bei etwa 20% des deutschen Bruttoinlandsprodukts liegt?
Ja, zunächst noch einmal zur Einordnung der Situation. Das ist schon so, dass gerade die deutsche Industrie aktuell vor sehr, sehr großen Herausforderungen steht und wir dort beobachten, dass die Zahl der Jobs zurückgeht. Übrigens geht sie auch im Dienstleistungssektor zurück, wenn wir uns so die Privatwirtschaft anschauen. Das gesamte Jobwachstum in Deutschland, übrigens schon seit 2019, geht zurück auf den öffentlichen Sektor. Das ist übrigens nicht nur die Verwaltung, dazu gehört natürlich auch das Gesundheitswesen, dazu gehören auch die Schulen. Also ein paar gute Dinge, die dort passieren, aber das müssen wir uns vor Augen führen. Aber lass uns über die Industrie sprechen. Ein Teil der Wahrheit ist, dass wir ja nicht erst seit gestern eine Deindustrialisierung beobachten, sondern unsere Wohlstandsgeschichte der letzten Jahrzehnte ist eine Geschichte der Deindustrialisierung. Wenn wir mal 100, meinetwegen auch 200 Jahre zurückgehen, dann arbeitete ja der größte Teil der Menschen entweder im Industriesektor oder in der Landwirtschaft. Heute arbeitet kaum noch jemand in der Landwirtschaft und nur noch ein vergleichsweise geringerer Teil in der Industrie und der größte Teil der Menschen, wie du es gesagt hast, im Dienstleistungssektor. Das war auch den größten Teil unserer Geschichte sehr, sehr gut. Denn mit dem Wechsel vom primären Sektor, also von der Landwirtschaft in die Industrie und von der Industrie in den Dienstleistungssektor, stieg die Produktivität und damit unser Wohlstand. Die produktivsten Jobs heute, wo sind die? Natürlich bei den großen Tech-Unternehmen, wo ein Mitarbeiter 1 Million Euro, Dollar Umsatz erwirtschaftet oder sogar mehr. Das ist natürlich viel, viel produktiver, als das in den meisten anderen Industrien der Fall ist. So, jetzt ist diese beschleunigte Deindustrialisierung natürlich schon eine Herausforderung. Warum? Erstens, natürlich hängen sehr, sehr viele Dienstleistungsjobs an der Industrie dran. Also wir können uns nicht den Dienstleistungssektor komplett ohne die Industrie vorstellen. Und zweitens, die Industriejobs, die wir in Deutschland haben, sind zum allergrößten Teil sehr hochproduktive Jobs. Wenn wir an die Automobilindustrie denken, wenn wir an die ganzen Zulieferer denken, dann sprechen wir nicht über Jobs, die unproduktiv sind, gering qualifiziert, damit auch gering bezahlt, sondern es sind sehr, sehr hochproduktive Jobs. Und ich glaube, da müssen wir, wenn wir sagen, was muss die Politik tun, differenzieren. Was sind die Sektoren, wo wir sagen, da wollen wir eine Deindustrialisierung oder da lassen wir sie zumindest zu? Das sind solche Industrien, wo du eine niedrige Pro-Kopf-Produktivität hast. Das sind Entwicklungen, die hast du, wie gesagt, auch die letzten Jahrzehnte schon gesehen. Dann wirst du diese Wertschöpfungsschritte einfach ins Ausland auslagern und solltest dafür sorgen, dass die hochproduktiven Schritte hier bleiben. Diese Antwort kann aber nicht für den Automobilsektor gelten. Dafür ist er erstens viel zu produktiv, auch ein viel zu großer Beschäftigungsmotor in diesem Land. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist entweder, wie stärken wir den Automobilsektor oder zweitens, wenn es den Automobilsektor in dieser Form nicht in der ganz nahen Zukunft, aber in der Zukunft vielleicht nicht mehr in der jetzigen Form geben wird, was ist dann die Zukunft dieses Landes? In welchen Segmenten sollen Jobs entstehen? Das gar nicht zu managen ist schlecht. Wir brauchen eine Industriepolitik, die definiert, wo entstehen in Zukunft Jobs und diese Jobs sollten ich benutze mal dieses sperrige Wort, eben wirklich hochproduktive Jobs sein, damit wir genau diese Schwäche, die wirtschaftliche Schwäche, die wir aktuell erleben, durchbrechen.
Verstehe ich dich recht, dass du, was jetzt Stahlindustrie, Glas, Papier, Fragezeichen, also die energieintensive Industrie, dass du da jetzt keine Subvention empfehlen würdest?
Ich bin sowieso kein großer Freund von Subventionen, denn was sind Subventionen? Es sind in Wirklichkeit die Finanzierung oder die Umverteilung von unproduktiven Jobs. Also da, glaube ich, sollte man die marktwirtschaftlichen Kräfte walten lassen. Viele dieser Industrien haben deswegen lange in Deutschland überlebt, weil wir sehr gut profitiert haben von sehr günstiger Energie. Und ich glaube, da muss man das auch zulassen, dass diese Jobs verschwinden. Genauso wie sie auch in der Vergangenheit verschwunden sind. Ich selbst komme aus Bremen. Als ich Kind war, gab es da noch die großen Werften. Die gibt es heute zum allergrößten Teil nicht mehr. Jetzt ist Bremen vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Bremen hat tatsächlich ein paar Herausforderungen, aber wenn man mal Deutschland als Ganzes anschaut, da sind diese wegfallenden Jobs ja durch andere Jobs ersetzt worden. Nein, das sind sehr gute Beispiele, wo wir sagen, das könnten wir doch auch, ich meine, wir brauchen auch in Zukunft Stahl, hoffentlich weniger Papier, aber es sind Produkte, die wir auch aus dem Ausland beziehen können. Aber wie gesagt, es darf eben nicht gelten für die hochproduktiven Industrien und auch da sollten wir nicht subventionieren. Ich glaube, auch da muss Restrukturierung zugelassen werden und wenn heute große Konzerne sagen, wir restrukturieren, dann bedeutet das ja auch nichts anderes, als zu sagen, lass uns mal schauen, wie werden wir eigentlich produktiver? Wie erhöhen wir unsere Produktivität, indem wir die administrativen Tätigkeiten vielleicht etwas zurückfahren, indem wir verstärkt auf die Themen wie Automatisierung oder Digitalisierung setzen, indem wir künstliche Intelligenz einsetzen. Das müssen wir zulassen. Wir müssen uns dann als Gesellschaft fragen, was machen wir mit den Menschen, die vielleicht gerade ihren Job verlieren? Nicht auf dem Abstellgleis zu lassen, ich glaube auch nicht die richtige Antwort zu sagen, was machen die Sozialsysteme, sondern wie qualifizieren wir diese Menschen für Jobs der Zukunft? Und jetzt sind wir wieder bei der Frage, was sind eigentlich diese Jobs der Zukunft, in welchen Sektoren, in welchen Segmenten möchte Deutschland eigentlich zukünftig eine führende Rolle spielen, nicht nur in Europa, sondern in der Welt.
Und glaubst du, dass die deutsche Automobilindustrie sich selber helfen kann?
Ich glaube daran. Ich glaube, wenn man mal zurückschaut auf die vergangenen Krisen, jetzt nehme ich nicht nur die kurzen Krisen, also 2020 oder 2008, 2009, sondern vor allen Dingen die Zeit vor 25 Jahren, als Deutschland der kranke Mann Europa war, du brauchst Krise. Das gehört zu den ganz normalen Zyklen dazu, dass du wirtschaftliche Schwächephasen hast, in denen sich die Unternehmen nicht darauf besinnen, ihr Wachstum zu maximieren, sondern wie kann ich effizienter werden? Wie zünde ich den nächsten Produktivitätsturbo? Wo kann ich verstärkt in Automatisierung und Digitalisierung in der heutigen Zeit investieren? Denn es geht ja nicht nur darum, wirtschaftlich gesunde Unternehmen zu haben, sondern vor allen Dingen geht es darum, wie bestehe ich im internationalen Wettbewerb? Wie schafft es ein deutsches Automobilunternehmen, es kann aber auch ein anderes Industrieunternehmen sein, wie schafft es dieses Unternehmen zu bestehen im Wettbewerb mit amerikanischen Herstellern, mit chinesischen Herstellern? Und wenn wir uns anschauen, wie die Kostenstrukturen sind, dann führt ja kein Weg daran vorbei, zu sagen, wir müssen unsere Kosten runterbekommen, wir müssen aber gleichzeitig auch innovativ sein. Das funktioniert viel besser, ehrlicherweise, in wirtschaftlichen Schwächephasen. Jetzt reden wir alle über Krise, sind wir bereit, Veränderungen zuzulassen, Transformation zuzulassen. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn die Wirtschaft gerade mit 3-4% wächst, dann passiert das viel, viel weniger leicht und damit auch viel seltener.
Kommen wir zur Arbeiterlosigkeit, den Begriff, den du in deinem Buch verwendest. Am Anfang habe ich schon beschrieben, dass trotz schrumpfenden Wachstums heute mehr Menschen erwerbstätig sind als je zuvor und dennoch 700.000 Arbeitsstellen unbesetzt sind. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft verliert Deutschland durch diese offenen Stellen 2024 rund 49 Milliarden Euro. In 3 Jahren wird dieser jährliche Verlust auf 75 Milliarden Euro ansteigen. Der Arbeitskräftemangel ist längst deutlich sichtbar, ob in Geschäften, der Gastronomie, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und Kitas und auch bei der Wartezeit auf Handwerker. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird in 10 Jahren voraussichtlich jede 4. Stelle unbesetzt bleiben, so liest man. Darüber schreibst du auch in deinem Buch, die große Arbeiterlosigkeit. Was können wir dagegen tun? Ich möchte einige Ansätze dazu aus deinem Buch aufgreifen und thematisieren. Erstens länger arbeiten, Thema Rente. Nach Einschätzung der Max-Planck-Gesellschaft erreichen Menschen zwischen 50 und 65 Jahren den Höhepunkt ihrer Produktivität. Eine Information, die ich auch vorher nicht hatte und sehr überraschend fand. Sollten wir das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre beispielsweise anheben?
Ich glaube, wir werden kaum darum herumkommen, länger zu arbeiten. Fakt ist ja, dass das effektive Renteneintrittsalter gerade stagniert, obwohl es ja längst den Beschluss gibt, das auf 67 Jahre anzuheben. Wir werden kaum darum herumkommen, wenn wir es nicht schaffen, die anderen Hebel, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden, zu erhöhen. Ich möchte aber einen zweiten Aspekt ansprechen. Viele Menschen wollen gerne arbeiten und sie wollen auch gerne länger arbeiten. Ich glaube, wir müssen es zulassen, dass Menschen so lange arbeiten können, wie sie wollen. Und beobachten aber gleichzeitig oft das Gegenteil. Also gerade in so einer Phase sehen wir viele Vorruhestandsprogramme, wo Menschen nicht mit 65 oder 70, sondern noch in ihren 50ern in den Ruhestand geschickt werden. Das ist dann ein Konsens meistens zwischen der Wirtschaft und der Politik. Dabei, du hast es ja richtig beschrieben, sind das hochproduktive, sehr erfahrene Arbeitskräfte. Übrigens, wenn wir über das Thema Krise sprechen, Krisen erfahren, das hast du dann schon 2-3 Mal erlebt. Gehst vielleicht etwas gelassener auch um mit den Herausforderungen, die ein Unternehmen zu bewältigen hat, halte ich für ganz schlecht. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, muss eine Erwerbsbiografie immer linear verlaufen? In eine Richtung? Oder hast du auch mit 55, auch mit 60 Jahren die Möglichkeit, nochmal den Job zu wechseln, nochmal einmal etwas anderes zu tun und deine Erfahrungen einzubringen? Es gibt ganz interessante Forschung zu dem Thema Arbeiten im Alter. Tatsächlich ist ja Arbeit nicht nur Arbeit und Lohnerwerb, sondern das sind soziale Interaktionen, das sind neue Erfahrungen. Und Menschen, die länger arbeiten, leben auch länger. Sie genießen ihr Leben mehr. Das gibt immer Ausnahmen, aber ich will gar nicht Arbeit, deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt, als etwas darstellen, was wir tun müssen. Ich glaube daran, übrigens hat es der Hubertus Heil auch mal gesagt, dass wir Menschen arbeiten wollen. Wir müssen die Arbeit altersgerecht gestalten, dazu gehören einige Themen, und sie sinnstiftend gestalten. Aber du hast ja die Frage gestellt, müssen wir bis 70 arbeiten? Ja, wenn wir uns unser Rentensystem anschauen, unser Sozialsystem, dann werden wir wahrscheinlich kaum darum herumkommen, auch darüber zu sprechen, länger zu arbeiten.
Ein weiterer Ansatz, um der Arbeiterlosigkeit entgegenzuwirken, könnte sein, mehr arbeiten statt weniger. Sollten wir eher wieder die Samstagsarbeit und 48-Stunden-Woche einführen, anstelle über eine 4-Tage-Woche zu diskutieren?
Vielleicht erstmal eine Bemerkung. Das ist ja ganz interessant in unserer heutigen Zeit, dass wir zwei so gegensätzliche Themen diskutieren. Also auf der einen Seite sollten wir weniger arbeiten, das ist das Beispiel eben genannt, 4-Tage-Woche. Und auf der anderen Seite sagen wir, naja, wir müssen das Renteneintrittsalter erhöhen, was ja Mehrarbeit bedeutet. 48-Stunden-Woche habe ich auch schon gehört, ist jetzt nicht ganz so ein populärer Ruf. Ich will mal eine Antwort geben, die eher aus meinem Optimismus und an meinem Glauben an eine bessere Zukunft resultiert. Wenn man sich unsere Erwerbsgeschichte anschaut, dann haben wir es ja geschafft, durch Fortschritt, durch Automatisierung, unsere Arbeitszeit zu reduzieren. Wenn wir mal ganz weit zurückgehen, 250 Jahre, da hat der Mensch 300 Tage im Jahr gearbeitet, von morgens bis abends gestanden auf dem Acker oder in der Werkstatt und wir haben eigentlich nur gearbeitet. Und als das Renteneintrittsalter mal auf 65 Jahre festgelegt worden ist, dann war es das auch mit dem durchschnittlich oder mit der durchschnittlichen Lebenserwartung. Da wurden dann so ein paar Gnadenjahre geschenkt, die man in Rente verbringen konnte. Da ist heute sehr viel dazugekommen. Also wir haben es uns ja durch den Fortschritt erarbeitet, zu arbeiten, aber auch noch Zeit zu haben für die Familie, für Freunde, für die Dinge, die uns sonst so interessieren. Und da kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Wir haben ja ganz andere Familienmodelle, als wir sie noch vor 30, 40, 50 Jahren hatten. Das heißt, häufig habe ich heute, wenn ich über eine Familie mit Kindern spreche, 2 Eltern, die beide berufstätig sind. Also auch da ist es ja schwer denkbar zu sagen, da gehen wir jetzt auf eine 48-Stunden-Woche. Wie bekomme ich das vor allen Dingen mit den jetzigen Betreuungssituationen dann auch noch Kinder zu betreuen? Nein, ich glaube daran, dass wir über den Produktivitätsturbo sprechen müssen. Wir müssen darüber sprechen, wie schaffen wir es, die Produktivität, die seit über 5 Jahren hierzulande stagniert, wie schaffen wir es, die wieder nach oben zu bringen? Was heißt Produktivität? Dass wir bei gleicher Arbeitszeit, bei gleichem Arbeitseinsatz mehr herausbekommen am Ende des Tages. Das schaffen wir in den letzten 5 Jahren nicht. Völlig paradox, denn 200 Jahre davor ging es ja nur bergauf. Darüber müssen wir sprechen. Und dann müssen wir auch hoffentlich nicht darüber sprechen, jetzt zur 48-Stunden-Woche oder zur Samstagsarbeit zurückzukehren.
Es gibt ja jetzt schon einige Versuche mit der 4-Tage-Woche, auch in der herstellenden Industrie, und die sind ziemlich gut. Also die Produktivität hat in der 4-Tage-Woche eher zugenommen als abgenommen.
Ja, ich lese auch von diesen Beispielen. Ich glaube, da muss man eins festhalten, das sind Unternehmen, da hat eine Selbstselektion vorher stattgefunden, die sich dafür ausgewählt haben. Was wir feststellen, ist, dass die Produktivität pro erwerbstätigen Stunde ja nicht steigt. Jetzt kann man natürlich sagen, die Motivation steigt, wenn ich von 40 auf 34 Stunden runtergehe oder auf 32 Stunden. Wir haben ja eben über die Automobilindustrie gesprochen, wo es ja teilweise solche Modelle in Stunden gerechnet schon längst gibt und sehen die Konsequenzen daraus. Nein, wir können uns das flächendeckend heute gar nicht leisten. Es gibt viele Jobs, die auch einfach mit Arbeitszeit verbunden sind, wenn wir an viele Jobs denken in der Pflege, im Bildungssystem und so weiter und so fort. Wir können das nicht kompensieren durch Arbeitskräfte, denn du hast es ja gesagt, die gehen uns aus. Wir erleben zwar jetzt gerade den Höchststand an Erwerbsfähigen, aber diese Zahl wird in den nächsten 10 Jahren deutlich zurückgehen. Du hast eben die Zahl der offenen Stellen genannt, die es betreffen wird, mal in absoluten Zahlen gesprochen. Wir werden in 10 Jahren 5 Millionen weniger Erwerbsfähige sein. Das ist eine gigantische Zahl. Das sind Effekte, wie wir sie erlebt haben nach der Pandemie in den Restaurants, an den Flughäfen, in den Hotels, wo es ja massive Disruptionen dadurch gab, dass die Arbeitskräfte gefehlt haben. Ich sehe die Chance nicht, dass wir heute flächendeckend solche Modelle einführen. Aber ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so dogmatisch darüber zu sprechen. Denn wir leben ja Gott sei Dank in einer freien Marktwirtschaft, wo es unterschiedliche Angebote gibt. Und es ist gut, dass es jetzt Unternehmen gibt, die sagen, ich habe ein Modell mit Gleitzeit und ich habe ein Modell mit starren Arbeitszeiten. Es gibt eine 4-Tage-Woche, eine 5-Tage-Woche, Vertrauensarbeitszeit und Stempeln. Jeder Arbeitnehmer kann sich aussuchen, wo er arbeitet. Und am Ende wird uns der Markt zeigen, was das erfolgreichste Modell ist. Denn die wirtschaftlich erfolgreichsten Unternehmen werden sich ja durchsetzen. Und wenn, wie du sagst, die Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche einführen, ihre Produktivität jetzt dadurch deutlich ankurbeln, dann werden sie ja einfach sich durchsetzen im Markt, werden erfolgreicher, werden ihre Wettbewerber outperformen und wir werden dann nur noch Unternehmen sehen, die in 4-Tage-Woche arbeiten. Wir brauchen nicht immer alles ex ante zu definieren, sondern ich glaube, wir müssen uns auch mal trauen, einfach unterschiedliche Meinungen oder auch unterschiedliche Experimente zuzulassen und dann schauen wir uns an, was am besten funktioniert.
Führt mich zum Thema Teilzeit. Die gibt's ja auch. Laut Statistischem Bundesamt arbeiten 50% der Frauen und 13% der Männer in Deutschland in Teilzeit. Insgesamt fast 20 Millionen Beschäftigte, habe ich in deinem Buch gelesen. Die meisten tun dies jedoch nicht freiwillig. 2/3 von ihnen würden gern Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten. Teilzeitkräfte stärker in den Arbeitsmarkt einzubinden, wäre ein weiterer Schritt gegen die Arbeiterlosigkeit. Wie kann das gelingen?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, ein ganz großer Hebel erstmal aus volkswirtschaftlicher Sicht. Du hast ja die Zahlen beschrieben, 50% der Frauen in Deutschland arbeiten in Teilzeit, ist eine der höchsten Quoten in der gesamten EU. Vielleicht die gute Nachricht auch nochmal hinterhergeschoben. Wir haben mittlerweile fast die gleiche Beschäftigungsquote von Männern und Frauen. Also immerhin da haben wir schon mal fast, sind auch noch nicht ganz da, eine Parität geschafft. Aber bei der Teilzeitquote, da teilt sich dann eben tatsächlich der Arbeitsmarkt sehr, sehr stark. Und das ist, glaube ich, ein schlechtes Zeichen dafür, wie wir über Geschlechterrollen nachdenken in diesem Land. Aber auch, wie sich das manifestiert in den Rahmenbedingungen. Also wenn wir uns die Gründe anschauen, warum so viele Frauen in Deutschland in Teilzeit, du hast es ja gesagt, arbeiten müssen, sie wollen ja gerne Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten, dann liegt es an den fehlenden Betreuungsplätzen. Und selbst wenn sie geschaffen werden, sind sie häufig unzuverlässig. Dann gibt es Schließtage in den Kindergärten, dann wird wegen Krankheit geschlossen oder gebeten, die Kinder zu Hause zu lassen. Da gibt es diese berühmten Studientage, wo dann auf einmal in der Schule der Unterricht nicht stattfindet. Und ich finde, ein Beispiel ist so ganz bezeichnend dafür, wo wir kulturell stehen, was das Thema Chancengleichheit oder Gleichberechtigung von Männern und Frauen angeht. Und das ist die Pandemie, also auch noch gar nicht so lange weg. Während ja in den meisten anderen Ländern die Schulen nur kurz geschlossen haben oder sogar gar nicht geschlossen haben, wenn wir an Frankreich denken, haben wir über Wochen die Schulen zugesperrt. Und ich möchte jetzt gar nicht über die Reaktion auf die Pandemie sprechen, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der wir das getan haben. Denn wovon sind wir denn ausgegangen? Von wem die Kinder dann betreut werden, wenn sie jetzt auf einmal über Wochen zu Hause sind? Da haben wir uns darauf verlassen, dass es, und ich sage das mal implizit, und wir können alle sagen, wir haben etwas anderes gedacht, aber als Gesellschaft haben wir uns auf die Frauen verlassen, auf die Mütter verlassen, die die Kinder zu Hause betreuen. Und wir haben das auch gesehen, dass der Gender Care Gap, also der Unterschied, wie viel Zeit Männer und Frauen für den Pflege- oder Betreuungsaufwand aufbringen, in der Pandemie deutlich auseinandergegangen ist, zulasten der Frauen. Nein, da müssen wir uns kulturell weiterentwickeln, vielleicht uns ein Beispiel nehmen an Frankreich, vielleicht ein Beispiel nehmen an den skandinavischen Ländern, wo wir diese Trends nicht beobachten. Aber es ist nicht nur eine kulturelle Frage, es ist eben auch eine institutionelle Frage und eine Frage, wie gut bieten wir eigentlich eine Betreuungssituation an, nicht nur für Kinder, die zur Schule gehen, sondern auch in den Kindergärten und das nicht nur bis mittags, sondern tatsächlich ganztags, damit Frauen, die heute in Teilzeit arbeiten, Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten können, wie sie das möchten.
Welche Maßnahmen sind in den Bereichen Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung und Schule notwendig, um der Arbeiterlosigkeit entgegenzuwirken? Was denkst du?
Ja, wir haben zwei große Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Du hast es auch erwähnt. Also das eine ist das Thema Bildung. Das heißt, wie bilden wir unsere Kinder aus? Wie machen wir Kinder und Jugendliche fit für den Arbeitsmarkt von morgen? Und die zweite Frage ist das Thema Weiterbildung. Also wie entwickeln wir die Menschen, die heute schon arbeiten, weiter für die Jobs der Zukunft? Vielleicht ein paar Worte zur Bildung und zu unseren Schulen. Wir haben ja alle, nehme ich an, von den PISA-Ergebnissen gelesen und davon, dass immer mehr Jugendliche, es werden ja 15-Jährige getestet, noch nicht einmal auf Grundschulniveau lesen können, rechnen können oder naturwissenschaftliche Grundkenntnisse besitzen. Und es gibt dieses wunderbare Zitat von Barack Obama, der mal gesagt hat, "Countries who out-educate us today will out-compete us tomorrow." Also unser Wohlstand, unsere wirtschaftliche Stärke der Zukunft ist ja beobachtbar heute an den Schulen. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen uns als Gesellschaft das Ziel nehmen, das nicht zuzulassen. Zuzulassen, dass immer mehr Kinder, Jugendliche die Schule nicht ausbildungsfähig verlassen, einfach weil sie die Grundfertigkeiten nicht besitzen. Wir brauchen jetzt gar nicht über AI sprechen, über Gentechnologie, sondern es geht hier wirklich um Basisfähigkeiten wie Lesen, also Sprache und Rechnen. Und ein Teil der Wahrheit ist ja auch, dass wir einen zunehmend steigenden Anteil haben von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Und mir geht's im Gegenteil darum zu sagen, dadurch entsteht die Herausforderung. Die Herausforderung entsteht dadurch, dass wir diesen Menschen, diesen Kindern mit Migrationshintergrund nicht ausreichend Deutsch beibringen. Und zwar nicht erst, ich sag mal, irgendwann, wenn es auf die weiterführende Schule geht, sondern bis zum Tag 1, bis zum ersten Schultag. Es gibt nicht sehr gut verfügbare Daten, aber was wir sehen, ist, dass ein Kind mit einem Migrationshintergrund, vor allen Dingen, wenn es ein eigener Migrationshintergrund ist, zu einem sehr, sehr hohen Anteil gar nicht oder eingeschränkt Deutsch spricht, wenn es am ersten Tag in die Schule kommt. Und dann sind die Grundschulen auch vielfach gar nicht gerüstet, das in der kurzen Zeit nachzuholen, um dann dafür zu sorgen, dass diese Kinder später die gleichen Chancen haben wie solche, die Deutsch als Muttersprache sprechen. Also halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und dann müssen wir natürlich auch die Lehrpläne, jetzt denken wir mal daran, dass wir das Problem mit den Grundfertigkeiten gelöst haben, dann müssen wir die Kinder auch fit machen für die Jobs der Zukunft. Wir müssen das Curriculum anfassen und müssen uns die Frage stellen, was sind die Fächer, die wir vom Stundenplan streichen können, was sind diejenigen, die dazukommen? Wie schaffen wir es, wirklich vernetztes, übergreifendes Denken stärker zu fördern? Wie schaffen wir es auch, ein besseres Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zu fördern? Und ein letztes, wie schaffen wir es, Kindern es beizubringen, dass sie nicht nur Lust daran entwickeln, ein Mitarbeiter zu werden, sondern vielleicht sogar eine Gründerin oder ein Gründer. Und ich war vorletztes Jahr in Mexiko und habe den Rektor von der Tech de Monterrey gesprochen. Das ist dort die größte Universität. Und er hat was Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, we educate our students not to get jobs, but to create jobs. Das Mantra in einem Land wie Mexiko ist es nicht, Menschen auszubilden, dafür irgendwo Angestellter zu werden, sondern tatsächlich neue Jobs zu schaffen, indem sie Unternehmer werden. Fand ich wunderbar. Könnten wir uns eine ganz große Scheibe von abschneiden in einer Zeit, wo die Gründungslust in Deutschland so niedrig ist wie fast noch nie.
Ich nehme mal das Thema Migration auf, das du schon erwähnt hast. Migration ist vermutlich der zentrale Aspekt, um der Arbeiterlosigkeit entgegenzuwirken. 22 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Ohne sie würde unsere Wirtschaft und Gesellschaft nicht funktionieren. Doch in den kommenden Jahren sind wir zusätzlich auf 500.000 bis 700.000 Arbeitsmigranten angewiesen pro Jahr. Im derzeitigen Bundestagswahlkampf erleben wir jedoch gerade eine Vermischung von Arbeits- und Fluchtmigration. Statt einer sachlichen Diskussion dominieren Ausgrenzungs-, Abschottung- und sogar Remigrationsdebatten. Meiner Ansicht nach ist das Problem in Deutschland Rassismus, weniger die derzeitige Migration. wir müssen gezielt um Migranten werben, statt sie abzuschrecken. Ganz Europa wird im Wettbewerb um Arbeitskräfte stehen. Politik und Unternehmen in Deutschland stehen vor einer enormen kommunikativen Aufgabe, meiner Ansicht nach. Was muss getan werden, damit die notwendige Arbeitsmigration und eine erfolgreiche Integration, von der du auch schon gesprochen hast, gelingt?
Also erstmal glaube ich, dass wir eine sehr sachliche Debatte zu dem Thema brauchen. Und du hast es ja eben formuliert, wir erleben gerade im medialen Raum eine wahnsinnige Zuspitzung um das Thema Migration, auch eine Verkürzung der Argumente. Und ich glaube, dass die Erfahrung mache ich zumindest, wenn ich durch Deutschland reise. Und übrigens, ich mache die in allen Teilen von Deutschland. Die Menschen haben schon zum größten Teil ein differenziertes Bild auf das Thema Migration. Deutschland würde heute nicht dort stehen, wo es stehen würde, ohne die Zuwanderung von Menschen, natürlich aus Europa, aber auch aus anderen Teilen der Welt. Unser Wohlstand wäre niedriger. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann werden viele Dinge nicht funktionieren. Wir werden ohne Zuwanderung unsere Rente nicht finanzieren können. Wir werden das Gesundheitssystem nicht finanzieren können. Und wir werden auch an Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich verlieren. Insofern, Deutschland ist angewiesen auf die Zuwanderung. Und jetzt hast du es ja richtig gesagt, es gibt zwei Arten von Zuwanderung. Einmal die Erwerbsmigration und die Fluchtmigration. Das eine Mal wird uns geholfen und das andere Mal helfen wir. Und beide Themen sind wichtig. Sie erfordern aber unterschiedliche Antworten und unterschiedliche Konzepte. Und ich glaube, da brauchen wir einen offenen Diskurs zu. Wenn du heute dir zum Beispiel die Visavergabe anschaust, dann ist es ein bürokratischer Prozess. Es wird first in, first out abgearbeitet, egal ob ich jemanden habe, den ich einstellen möchte in meiner Firma oder ob es jemand ist, der aus anderen Gründen, aus humanitären Gründen ins Land einwandern möchte. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich eine Trennung. Wir müssen nämlich beide Fragen beantworten. Wie schaffen wir es, Menschen mit den richtigen Qualifikationen schneller, leichter hierher zu bekommen? Und wie schaffen wir es, Menschen, die ein berechtigtes Schutzinteresse haben und deswegen nach Deutschland kommen, hier auch nicht nur irgendwie aufzunehmen, sondern sie zu integrieren in die Gesellschaft? Eine Voraussetzung gibt es aber in jedem Fall, und das ist ein gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das, was ich spüre, und das spürst du, glaube ich, auch, ist, dass die ganze Stimmung so ein bisschen zu kippen droht und dass wir auf einmal die Migration per se als Land ablehnen, was ganz gefährlich wäre. Migration war und ist ein essentieller Bestandteil unserer Geschichte und wird ein ganz essentieller Bestandteil unserer Geschichte sein. Wir müssen es nur vernünftig managen. Zur Erwerbsmigration vielleicht noch ein paar Worte. Dazu gehören ja zwei Dinge. Das eine ist, wie schaffen wir es, Menschen, die in anderen Ländern leben und darüber nachdenken, ihre Heimat zu verlassen, um hierher zu kommen, überhaupt anzulocken. Denn Deutschland, das ist vielleicht die gute Nachricht, ist ein sehr attraktives Land. Das beliebteste nicht englischsprachige Land bei potenziellen Erwerbsmigranten. Das ist ein Riesenfund, mit dem wir wuchern können. Also eine gute Nachricht. Häufig ist es aber viel zu kompliziert und vor allen Dingen zu langwierig, tatsächlich ein Visum zu bekommen, um nach Deutschland zu kommen. Und wenn du heute irgendwo auf der Welt sitzt, gut qualifiziert bist, dann ist ja Deutschland nicht die einzige Chance. Die Länder, die es uns vormachen, und jetzt wird es interessant, sind die englischsprachigen Länder, vor allen Dingen die USA, Kanada, Großbritannien und Australien. Und wer in die USA mal gereist ist, der spürt das ja. Das ist ein Land, was es in dieser Form ohne Zuwanderung aus der ganzen Welt überhaupt nicht geben würde. Die USA hatten 1805 Millionen Einwohner, heute ungefähr 330 Millionen Einwohner. Und du hast das auch wunderbar gesagt, es wird bald den Kampf geben um die besten Köpfe. Und die Amerikaner, die Kanadier, die Australier und die Briten, sind da in der Pole Position gerade. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten. Das zweite ist, wie schaffen wir es, Menschen, gut qualifizierten Zuwanderern und auch ihren Familien hier tatsächlich eine dauerhafte Perspektive zu bieten. Denn eine Herausforderung, die wir haben, ist, dass viel zu viele Menschen, gerade mit guten Qualifikationen, das Land auch wieder verlassen. Und natürlich gehören dazu eine ganze Reihe von Grundvoraussetzungen, die wir, glaube ich, haben. Attraktive Jobs, Freiheit, ein sehr, sehr gutes Sozialsystem. Aber es gehört eben auch die Integration dazu. Und jetzt sind wir beim Thema Schule. Ich kann einen wunderbaren Job haben in einem Unternehmen, wo Englisch gesprochen wird, wo ich beste Arbeitsvoraussetzungen finde. Wenn es aber unser Schulsystem nicht schafft, die Kinder fit zu machen, um durchzustarten, um erfolgreich zu werden, um selbst ein selbstbestimmtes Leben zu führen, um vielleicht ein Unternehmen zu gründen, dann werden sich über kurz oder lang diese Menschen überlegen, woanders hinzugehen. Und da sehe ich eine große Gefahr drin. Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir die klugen Köpfe, die wir anwerben, dass wir die auch im Land halten. Denn sie sind, wie ich es gesagt habe, ganz wichtig für unseren zukünftigen Wohlstand.
Da kommt ein riesen Kommunikationsaufgabe, glaube ich, auf die Politik zu, doch so etwas zu schaffen wie, ich sage mal, diesen Begriff eine Willkommenskultur.
Nein, wir müssen uns schon Gedanken machen, was wir da tun. Und ich glaube, dass das auch ernst zu nehmen ist, die Diskussion, die in der Gesellschaft stattfindet. Jetzt nehme ich mal die ganze Überspitzung und den Populismus raus. Wir müssen aber eine ernsthafte Diskussion natürlich auch über das Thema Fluchtmigration führen, wie wir das gewuppt bekommen als Land, wie wir es schaffen, die Menschen nicht nur irgendwo unterzubringen, sondern ihnen tatsächlich auch eine dauerhafte Perspektive zu bieten und wie wir es nicht nur als Deutschland, sondern auch in Europa vernünftig managen. Ich glaube aber, dass wir diesen ganzen Themenkomplex trennen müssen, auch sprachlich trennen müssen von dem Thema Erwerbsmigration. Und meine Empfehlung sowohl an Journalisten als auch an Politiker ist immer, benutzt doch mal unterschiedliche Worte dafür, damit wir nicht alles miteinander vermischen. Und das soll keine Abwertung sein der Fluchtmigration oder ein Entgegenstellen, aber es sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Und vielleicht mal, um über das Thema Erwerbsmigration zu sprechen, was sind die wichtigsten Herkunftsländer? Zum allergrößten Teil erst einmal die EU. 40% der Erwerbsmigranten kommt aus anderen EU-Ländern. Dann weiteres Drittel aus Nicht-EU, aber europäischen Ländern. Und wenn wir uns jetzt mal diesen ungefähr als zwei Drittel Teil anschauen, dann sind natürlich die Top-Länder eher östlich als westlich von uns, also Spanien, Frankreich, Italien, wenn ich es mal als westlich zähle, kommt kaum noch netto jemand nach Deutschland, sondern da kommen ungefähr so viele, wie uns wieder verlassen. Die größten Herkunftsländer sind die, die sich östlich oder südöstlich von uns befinden. Da hast du natürlich Polen, Rumänien mit ein bisschen Abstand, dann auch Bulgarien und natürlich die Türkei. Aber all diese Länder mit Ausnahme der Türkei leiden unter der gleichen demografischen Entwicklung wie Deutschland, sogar noch verstärkt dadurch, dass sie eher unter Abwanderung leiden, als wir das natürlich tun. Das heißt, diese Länder als Herkunftsländer von qualifizierten Fachkräften werden versiegen. Polen als allererstes, da hast du heute schon kaum noch Nettozuwanderung. Rumänien wird das nächste Land sein. Und dann gibt es keine anderen großen europäischen Länder mehr, wo du sagst, dann kommen sie halt daher, sondern dann ist Europa in Wirklichkeit durch. Und dann stellst du fest, dass Migrationskorridore doch oft regional begrenzt sind. Also Illusionen, dass auf einmal in großen Strömen Menschen, ich sag das mal aus Indien, hierher kommen, ist vielleicht eine Illusion, weil wir beobachten, dass Menschen aus Indien heute eher nach Saudi-Arabien gehen, was auf dem Weg etwas näher liegt, als nach Deutschland, eher vielleicht auch in andere asiatische Länder. Und wenn wir uns die wirtschaftliche Entwicklung von Indien anschauen, vielleicht auch schon bald in Indien einfach bleiben. Auch Chinesen wandern ja immer weniger aus zum Beispiel. Nein, die Welt wird immer kleiner. Das heißt, der Wettbewerb um qualifizierte Zuwanderung, der wird sich immer mehr verschärfen. Und deswegen reicht es auch nicht, gleich gut zu bleiben, sondern du musst besser werden. Besser werden im Werben um die besten Köpfe. Und dazu gehört nicht nur die Werbung im Ausland, sondern tatsächlich genau den Punkt, den du auch angesprochen hast, die Rahmenbedingungen, unter denen du hierher kommst. Dazu gehört natürlich eine Willkommenskultur. Dazu gehört es, welche Sprache sprechen wir in Unternehmen, welche Sprache sprechen wir an den Ämtern und wie gut bekommen wir die Kinder fit für zukünftige Jobs an den Schulen. Ganz viele Themen, die wir besser machen müssen. Ansonsten, sage ich nur mal wieder, wird der Wohlstand in diesem Land sinken.
Ein weiterer Ansatz gegen die Arbeiterlosigkeit ist eine höhere Arbeitsproduktivität. Über die haben wir gerade schon gesprochen. In Deutschland stagniert die Produktivität seit Jahren oder ist sogar rückläufig, trotz technologischen Fortschritts, Automatisierung und Digitalisierung. Warum führt der zunehmende Einsatz neuer Technologien nicht zu mehr Produktivität?
Ja, das ist die 1-Million-Euro-Frage. Vielleicht ist es auch die 1 Milliarde oder 100 Milliarden Frage, denn dahinter steckt ja ganz viel Geld. Wenn wir es schaffen würden, die Produktivität, ich sag mal, zumindest auf dem langfristigen Mittel von 2% pro Jahr weiter steigen zu lassen, dann hätten wir all die wirtschaftlichen Herausforderungen gar nicht, die wir gerade haben. Fakt ist aber, das, was du gerade beschrieben hast, sie stagniert. Das wird von Forschern beschrieben als das Produktivitätsparadoxon oder das Productivity Puzzle. Nicht nur in Deutschland, sondern in allen industrialisierten Ländern. Nämlich die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Computer, Smartphones, das Internet, jetzt künstliche Intelligenz, uns nicht so viel produktiver machen lassen, wie wir das eigentlich erwarten würden. Das Unbequeme ist, dazu gehören eine ganze Reihe von Wahrheiten. Und ich gebe jetzt mal auf ein paar Themen ein, die, glaube ich, so am relevantesten sind. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele Themen, die dort eine Rolle spielen. Das eine ist, vielleicht erstmal sollten wir anerkennen, welchen riesigen Produktivitätsfortschritt eigentlich die Generationen vor uns erlebt haben. Mein Großvater, der ist noch im 19. Jahrhundert geboren worden, der hat eine Welt als Kind erlebt, hauptsächlich mit Kutschverkehr, mit Häusern, die nicht ans elektrische Netz angeschlossen waren, natürlich mit keiner Form der Kommunikation. Und 50 Jahre später ist er nicht nur mit dem Auto gefahren, sondern mit dem Flugzeug über den Atlantik geflogen. Es gab das Telefon, es gab Elektrizität, es gab die Gasanschlüsse. Also eine wahnsinnige Steigerung der Produktivität. Dinge, die uns heute so selbstverständlich erscheinen, waren unglaubliche Produktivitätsbooster. Also die Textilindustrie war so der Anfang. Und ich nehme immer dieses wunderbare Beispiel der Spinning Jenny, also eine Spinnmaschine. Heute gehen wir ins Museum und denken, ach Gott, wie langweilig. Aber diese Spinning Jenny hat Menschen 8-mal produktiver Garn spinnen lassen. Und die Webstühle, die kennen wir auch, die haben ungefähr für Produktivitätsschub von dem Faktor 4 gesorgt. So etwas kennen wir überhaupt nicht. Irgendetwas, was uns in die Verlage versetzt, auf einmal das Vierfache zu leisten. Schau, du hättest jetzt irgendeinen Algorithmus, der es schaffen würde, dass du am Montagabend schon eigentlich durch bist mit der Arbeitswoche. Also das merken wir alle, dass das Internet, dass der Computer, dass unser Smartphone das nicht leistet. So, das ist erstmal nur der Respekt vor der großen Innovationsfähigkeit oder dem großen Aufkommen von Innovationen in vorigen Jahrzehnten. Jetzt ein paar andere Themen. Gehen wir mal nach Europa. Die großen Produktivitätssprünge hierzulande kamen eigentlich durch diese Hochindustrialisierung. Also da denken wir an die Bosch, an die Siemens, aber natürlich auch an die Automobilindustrie. Alles Technologien aus dem späten 19. und natürlich aus dem 20. Jahrhundert. Wo Deutschland und Europa den Anschluss verloren hat, vor allen Dingen an Amerika, man kann aber auch sagen an China, das ist nicht erst gestern passiert, sondern das ist in Wirklichkeit schon in den 70er, 80er Jahren passiert und das war die Computertechnologie. Das ist eigentlich die große Industrialisierung der heutigen Zeit. Es gibt aber kaum nennenswerte Tech-Unternehmen, Computerunternehmen, AI-Unternehmen in Europa im Vergleich zu den USA. Das hat der Clemens Füst und eine Forschergruppe mal ganz gut beschrieben, so als das Middle Technology Trap. 50% unserer Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in Europa gehen in die Automobilindustrie und die Zulieferindustrie, während der größte Teil der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in den USA in Software, Hardware und Biotechnologie gehen. Also wir sind unterinvestiert. Weniger übrigens ein Problem des Staates als tatsächlich der Industriestruktur und der Privatwirtschaft. Also wir sehen all diese Dinge, wir sind Konsumenten von Internet, Smartphones, künstlicher Intelligenz, aber diese Dinge werden nicht hier produziert, in Deutschland, in Europa. Da müssen wir unbedingt einen Schritt nach vorne machen und wir dürfen den Anschluss nicht verlieren an die USA und an Europa. Und jetzt kommen wir zum dritten Thema, schließt wunderbar an die Bildungsdebatte. Wir müssen, genauso wie es in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten passiert ist, natürlich auch die Menschen fit machen für Jobs in Tech-Unternehmen, für Jobs in wirklich hochproduktiven Industrien, egal ob es jetzt Pharmaindustrie ist, Dienstleistungen oder der IT-Sektor. Das passiert aber nicht, wenn wir einen immer größer werdenden Teil, heute ein Viertel der Kinder, von der Schule entlassen, wenn sie noch nicht mal lesen und rechnen können. Das heißt, die Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch zukünftig mithalten können, dass wir erfolgreich sind, ist natürlich das Bildungsniveau, was wir in diesem Land haben, was absackt gerade. Daran müssen wir etwas ändern. So, das sind drei Gründe. Aber ich könnte dir noch 5 weitere nennen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Warum werden wir nicht produktiver, trotz all dieser Technologien? Aber ich bin optimistisch. Ich glaube, mit dem Thema künstliche Intelligenz haben wir wirklich das nächste große, ganz zentrale Thema vor der Brust. Wir müssen es jetzt einsetzen. Nicht nur als Konsumenten, nicht nur zum Cheaten in der Deutscharbeit, sondern wir müssen es einsetzen, um tatsächlich unsere Unternehmen deutlich produktiver zu machen. Dann schaffen wir es vielleicht auch wieder, ein Produktivitätsweltmeister zu werden.
Direkt nachgefragt, KI wird den Arbeitsmarkt verändern, klar. In welchem Umfang und wie siehst du da die Prognose, zu wie viel Produktivitätssteigerungen die KI beitragen kann?
Also die KI wird natürlich Arbeitsmärkte ganz erheblich verändern. Nicht alle Jobs und Industrien gleichmäßig. Es wird vor allen Dingen natürlich die Tätigkeiten massiv verändern, die sich dadurch auszeichnen, dass du viele repetitive Tätigkeiten machst oder repetitive Arbeitsabläufe hast, die sich natürlich dann durch Technologien automatisieren lassen. Also viele Helfertätigkeiten, administrative Tätigkeiten, ich nehme mal so etwas wie Buchhaltung, lassen sich voraussichtlich mit künstlicher Intelligenz sehr, sehr gut automatisieren. Andere Dinge, soziale Jobs, wenn wir an Pflegekräfte denken, natürlich auch, wenn wir an Lehrer denken, da ist der Automatisierungs- oder das Automatisierungspotenzial nicht so hoch. Wenn wir das über alle Berufe hinweg uns anschauen, dann sagen wir, dass ungefähr 30% der Tätigkeiten durch künstliche Intelligenz betroffen sind oder automatisierbar sind. Das heißt aber nicht, dass 30% der Jobs verschwinden. Es gibt gerade wunderbar vom World Economic Forum einen neuen Report, der eindeutig sagt, es werden mehr Jobs entstehen durch Fortschritt, als dass Jobs verschwinden werden. Aber eins ist sicher, Jobs werden sich verändern, manche werden auch verschwinden und an anderer Stelle werden neue entstehen. Das Wichtige ist anzuerkennen, dass sich Jobs verändern werden und dass sich Tätigkeiten verändern werden. Und dass ich natürlich A, da rein investieren muss in diese Technologien, aber B, eben auch investieren muss in die Weiterentwicklung meiner Belegschaft, meiner Mitarbeiter und in die Ausbildung der nächsten Generation, die dann mit diesen Technologien zusammenarbeiten wird. Dass das letztendlich nicht nur dazu führt, dass Jobs erhalten werden, sondern dass Jobs entstehen und dass hochproduktive Jobs entstehen und der Wohlstand steigt. Das sehen wir daran, dass ein Land wie Deutschland, übrigens auch wie Südkorea oder Japan, ja eins der Länder ist mit der höchsten Roboterdichte in der Industrie. Also wir haben ja ganz stark auf Automatisierung gesetzt, nicht erst jetzt, sondern vor allen Dingen im 20. Jahrhundert. Das hat dazu geführt, dass diese Industrien enorm wettbewerbsfähig wurden, global, und dadurch eben wahnsinnig viel Beschäftigung geschaffen haben. Und das heißt, die Länder mit der höchsten Roboterdichte, ich nehme mal diese vielleicht eher aus dem 20. Jahrhundert stammende Technologie, mit der höchsten Roboterdichte sind auch die Länder mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Also Automatisierung, mehr Produktivität führt zu mehr Beschäftigung, weil du international wettbewerbsfähiger wirst und weil du tatsächlich globale Champions schaffst. Unbedingt automatisieren, unbedingt in KI investieren. Das sorgt für Jobs, es vernichtet keine Jobs. Es verändert den Arbeitsmarkt.
Wir bleiben bei der Produktivität. Es gibt gerade eine Debatte um Arbeitsmoral, Leistungsbereitschaft, Karenztage, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und um das Bürgergeld, sogenannte Sozialschmarotzer, die Einteilung in faule und fleißige Menschen. Es ist eine Kultur des Misstrauens, die andere unter Verdacht stellt. Sind die Deutschen faul?
Nein, das ist eindeutig mit Nein zu beantworten. Und ich habe das am Anfang schon einmal gesagt. Ich glaube nicht nur daran, sondern das erfahren wir jeden Tag. Und wir sehen es auch in den Daten. Die Menschen möchten gerne arbeiten. Das ist natürlich kein völlig verallgemeinbarer Satz, sondern dazu gehören ein paar Grundvoraussetzungen. Also natürlich muss sich Arbeit lohnen. Ich möchte dafür ein vernünftiges Geld bekommen. Ich möchte dafür auch anerkannt werden. Ich möchte das Gefühl haben, am Ende des Tages wirklich etwas geleistet zu haben, einen Unterschied gemacht zu haben. Wir reden ja ganz viel über Purpose. Und oft bleibt es dann bei so Sinnsprüchen, die ich auf meiner Unternehmenshomepage veröffentliche. Purpose oder Sinnstiftung beginnt ja vor allen Dingen damit, am Ende des Tages das Gefühl gehabt zu haben, etwas geleistet zu haben, etwas bewegt zu haben. Und das müssen nicht immer die ganz großen Themen sein, sondern es kann auch etwas ganz Kleines sein. So ein bisschen, ich vergleiche das mal mit dem Gefühl, was wir auch haben, wenn wir vielleicht mal einen Tag lang den Keller ausgemistet haben. Auch das finde ich zumindest, fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn man dann da unten steht. Habe ich die Welt nicht mit verändert, aber ich habe an dem Tag irgendetwas geschafft. Also dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, im Team zu arbeiten, anderen Menschen geholfen zu haben, und jetzt werde ich mal ein bisschen amerikanisch, die Welt ein bisschen besser gemacht zu haben, das ist uns Menschen drin, das machen wir sehr gerne. Und mal ganz ehrlich, was würden wir denn sonst den ganzen Tag tun? Nein, die Menschen sind nicht faul. Und trotzdem führen wir eine Debatte ganz häufig um die Nichtarbeit. Und bevor wir jetzt, vielleicht können wir auch nochmal über Bürgergeld sprechen und dergleichen mehr, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir viel mehr darüber sprechen, wie gut Arbeit ist und wie viel Spaß Arbeit macht, und nicht immer wieder eine Diskussion darüber führen, wie wir Arbeit vermeiden können, weniger arbeiten können, über die, natürlich gibt es immer Ausnahmen, Menschen sprechen, die faulenzen, die blau machen, die das Vertrauen der Arbeitgeber missbrauchen, die gibt es natürlich auch. Aber der Großteil der Menschen muss arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, Arbeit zu schaffen, die Sinn stiftet, natürlich Arbeit zu schaffen, die gut bezahlt ist, und ich würde mir auch ehrlicherweise manchmal von der Politik wünschen, dass wir viel mehr sprechen über die Menschen, die gerne hart arbeiten, auch über die Menschen sprechen, die in ihrem Leben hart gearbeitet haben, viele Jahrzehnte lang, und auch über die Menschen sprechen, die, wenn sie noch jung sind, gerne in Zukunft hart arbeiten möchten und auf diese Art und Weise etwas dafür tun, dass es unserer Gesellschaft besser geht.
Ich nehme mal dein Stichwort gute Bezahlung auf. Für dich ist der Mindestlohn alles nur kein Jobkiller und auch keine soziale Wohltat, sondern eine Notwendigkeit. Du sprichst dich für die kontinuierliche Steigerung des Mindestlohns für die kommenden Jahre aus. Wieso?
Wir haben ja ganz viel über das Thema Produktivität gesprochen. Und das Gehalt ist ja der Gegenwert der Produktivität. Also Produktivität lässt sich eigentlich sehr gut am allgemeinen Gehaltsniveau ablesen. So, und was passiert in Deutschland? Natürlich findet auch heute ganz viel Innovation statt, aber es hat sich auch ein relativ großer Niedriglohnsektor breit gemacht. Das kann man aus unterschiedlichen Gründen jetzt oder aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und gut oder schlecht finden. Aber aus einer gesellschaftlichen Perspektive kann es ja nicht unser Ziel sein, immer mehr Menschen zu beschäftigen in schlecht bezahlten Jobs. Und das macht vielleicht aus einer ganz egoistischen Perspektive einem völlig egal sein. Und ich habe mich mal mit einer Unternehmerin unterhalten, die sagte, na, ich möchte aber gerne, dass mir die Pizza abends nach Hause geliefert wird von jemand, der mir die bringt. Das mag sein, aber für uns als Gesellschaft kann es nicht das Ziel sein, sondern die Fortschrittsgeschichte und mal ganz banale Themen, Finanzierung von Rentensystemen, Sozialsystemen, hängen eben auch daran, wie wir in einem Land, was zukünftig mit der Frage beschäftigt sein wird, wie halte ich den Wohlstand bei weniger Menschen, die arbeiten werden, übrigens auch bei weniger Menschen, die einen Rentner jeweils versorgen müssen, wie schaffe ich es, die Produktivität anzutreiben? So, und da kommt das Thema Mindestlohn ins Spiel. Den Mindestlohn gibt es global schon seit 100 Jahren, wurde in den USA mal eingeführt in den 30er Jahren, übrigens zu einer Zeit, wo die USA wirklich wirtschaftlich am Boden lagen, wo es 25% Arbeitslosigkeit gab, hat der Roosevelt einen Mindestlohn eingeführt. Und man würde ja denken, oh Gott, jetzt vernichtet er auch noch den Rest der Wirtschaft oder der Arbeitsplätze.
War ja auch bei uns die Diskussion lange. Ja.
War übrigens auch wissenschaftlich bewiesen. Der Mindestlohn, also als Anpassung an, natürlich mit den normalen Gehaltssteigerungen, sorgt für mehr Beschäftigung. So, warum ist das so? Das ist ein interessanter Zusammenhang. Der Mindestlohn führt dazu, dass es, erst natürlich, dass ich Menschen besser bezahlen muss, führt dazu, dass ich ein höheres Incentive habe, für ganz einfache Tätigkeiten Maschinen einzusetzen statt Menschen. Dadurch entstehen höherwertige Arbeitsplätze und besser bezahlte Jobs. Also ganz hart gesprochen, verhindert der Mindestlohn auch geringfügige Beschäftigung oder gering qualifizierte Beschäftigung und schafft ein Incentive dafür, höherwertige, höher produktivere Arbeitsplätze zu schaffen. Und das, was in den USA lange in den Jahrzehnten, nachdem der Mindestlohn ursprünglich eingeführt worden ist, ungefähr bis in die 70er, 80er Jahre hinein beobachtet worden ist, ist, dass in den Industrien, wo der Mindestlohn angehoben wurde, die Produktivität gestiegen ist, die Unternehmen wieder global wettbewerbsfähiger wurden und dadurch mehr Jobs entstanden sind, als vernichtet worden sind. Also ich habe höhere Löhne, am Ende habe ich auch bessere Beschäftigung. Das Wichtige beim Mindestlohn ist aber tatsächlich, es muss in einer erwartbaren Art und Weise passieren. Ich kann nicht erratisch den Mindestlohn mal sprunghaft anheben, dann wieder ein paar Jahre glatt lassen, sondern Unternehmen müssen, wenn sie investieren, ja eine gewisse Planbarkeit haben. Das heißt, heute muss ich wissen, wo stehe ich in 5 Jahren, in 10 Jahren, was machen wir eigentlich mit dem Mindestlohn? Dann weiß ich, worin muss ich investieren? Macht es Sinn, zum Beispiel meine Kassenabläufe zu automatisieren? Macht es Sinn, mein Lager zu automatisieren? Oder kann ich damit rechnen, dass es auch zukünftig noch günstiger ist, dort Menschen zu beschäftigen? Eins ist sicher, ich habe es eben gesagt, wir werden bald 5 Millionen Menschen weniger sein. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo können wir uns leisten, weniger Menschen zu beschäftigen? Und wenn du mich fragst, wir brauchen unbedingt Menschen in der Pflege, wir brauchen unbedingt Menschen an den Schulen, wir brauchen Menschen in hochproduktiven Jobs, dafür müssen wir sie fit machen. Und überall dort, wo wir Arbeit automatisieren können, sollten wir es auch tun. Weil wenn wir das nicht tun, dann fehlen uns die Menschen an anderer Stelle. Und auch das spüren wir jetzt schon an ganz vielen Stellen, wenn wir Handwerker brauchen oder dergleichen mehr. Das wäre auch schlecht für uns ganz persönlich.
Du hast es gerade gesagt, viele Unternehmen werden Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen, da es einfach zu wenige Menschen gibt. Bevor wir über Recruiting sprechen, was macht einen Arbeitgeber attraktiv und welche Faktoren sind entscheidend, um zunächst einmal gute Mitarbeitende zu halten?
Also es wird völlig anders sein, in Zukunft Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu rekrutieren, als das vielleicht wir noch aus der Vergangenheit kennen. Es wird wirklich diesen War for Talent geben, den Kampf um die besten Köpfe. Vielleicht sollten wir einen anderen Begriff nehmen. Das War-Begriff, das hörte sich vor 5 Jahren noch nicht so schlimm an wie heute. Aber eben, vielleicht nennen wir es Wettbewerb um die besten Köpfe, den wird es geben. Ein paar Wahrheiten. Es gibt wie im Leben so eine Bedürfnispyramide, auch bei Jobs. Und die Grundbedürfnisse bei Jobs sind ganz einfache Themen wie Gehalt, ein guter Arbeitsplatz, nette Kollegen, ein netter Chef. Wir sprechen ja ganz häufig über, ich habe es eben schon mal in den Mund genommen, Purpose, Mitarbeiter-Benefits und dergleichen mehr. Wenn aber die Grundfaktoren nicht stimmen, dann reiße ich es nicht raus mit dem berühmten Obstkorb oder dem Kicker. Das sind vielleicht auch etwas abgegriffene Beispiele. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich, sinnstiftende Arbeit anzubieten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl zu geben, wirklich am Unternehmenserfolg teilzuhaben. Klingt wie eine Binsenweisheit. Realität ist aber, 2/3 der Menschen in Deutschland wissen nicht, was das Unternehmensziel ist und wie sie dazu beitragen. Total faszinierend, wenn man sich das mal vorstellt. Stell dir mal vor, du kommst in den Handwerksbetrieb rein und weißt nicht, was da gemacht wird. Das ist aber die Realität, die wir in Deutschland haben. Wir sind in so einem Prozesszyklus gefangen, wo Arbeit häufig das Erledigen eines Prozessschritts ist, aber nicht wirklich das Mitwirken an einem großen Ganzen. Zumindest wird dieses Mitwirken am großen Ganzen nicht erkannt. Das begreiflich zu machen, wieder darüber zu sprechen, was Unternehmenserfolg ist und wie jeder Einzelne im Unternehmen dazu beiträgt, dass das Unternehmen erfolgreicher ist, dass es Probleme löst, dass es Erfolg hat, dass es Familien versorgt, die ja nicht nur die Einzelnen beschäftigen, das halte ich für etwas ganz Wichtiges. Dann wird Arbeit sinnstiftend. Wenn es dann etwas ist, was wirklich gesellschaftlich sehr, sehr gut ist, umso besser. Aber ehrlicherweise nicht alle Unternehmen verbessern die Welt, sondern stellen einfache Produkte her. Und das ist auch völlig okay so. Und darüber muss ich sprechen. Da muss ich rausgehen mit in die Welt. Ich muss wirklich erkennen, wer bin ich eigentlich? Was macht mich so einzigartig? Ich habe mich mal mit dem Betreiber eines großen Krankenhauses unterhalten. Und die Person sagte mir, naja, womit sollen wir denn wuchern? Wir sind in so einem 70er-Jahre-Bau, wir zahlen nach Tarif und arbeiten hier im Schichtbetrieb. Und ich habe gesagt, naja, frag doch mal deine Belegschaft. Was schätzen die so sehr an dir? Und es waren genau diese Dinge. Zusammenhalt, eine tolle Belegschaft, ein gutes Miteinander, eine sinnstiftende Tätigkeit. Und ja, es war stressig. Ja, es war ein altes Gebäude. Ja, es war die Bezahlung nach Tarif. Aber es gab eben ganz viele tolle Aspekte, über die überhaupt nicht gesprochen worden ist. Und das nach außen zu stellen, ins Schaufenster zu stellen, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht abschreiben bei anderen, sondern das zu kommunizieren, was mich wirklich ausmacht, den eigenen Charakter des Unternehmens, des Teams zu identifizieren und zu kommunizieren. Das ist die Herausforderung, vor der ich heute stehe.
Und noch ergänzend, wir hatten schon erwähnt, Weiterbildungsangebote schaffen sicherlich, macht auch den Arbeitgeber attraktiv. Dann hatten wir Vereinbarkeit, Beruf und Familie, sicherlich auch ein entscheidender Faktor und eben überhaupt flexible Arbeitszeitmodelle. Wir diskutieren jetzt ja wieder über das Thema Mobile Office. Viele Unternehmen schränken wieder Mobile Office ein und rufen wieder zurück ins Büro. All diese Themen werden sicherlich in den nächsten Jahren doch gravierender, um auch als Arbeitgeber attraktiv zu sein, oder?
Ja, ich sehe die Themen, die du jetzt angesprochen hast, so ein bisschen differenziert. Also das Thema Flexibilität ist ein ganz wichtiges und ich habe das eben angesprochen, Lebensmodelle haben sich einfach objektiv verändert. Wir reden ja ganz oft über Generation so und so, jetzt ist gerade die Generation Z, jetzt kommt bald die Generation Alpha und die unterschiedlichen Bedürfnisse. Fakt ist, die Bedürfnisse unterscheiden sich gar nicht so gravierend. Also es ist eher so schon immer gewesen, dass ältere Menschen ganz andere Bedürfnisse haben als jüngere Menschen. Das sind die Dinge, die sich unterscheiden, aber nicht so sehr die Generation. Was sich aber objektiv verändert hat, ist sind die Lebensmodelle und damit das Bedürfnis nach Flexibilität. Das ist ganz wichtig. Zum Thema Remote Work. Ich glaube, ein Teil der Realität ist, es gibt wahnsinnig viele Jobs, die sind einfach ortsgebunden. Da findet das Thema Remote Work nicht statt. Und auch hier wieder nicht dogmatisch rangehen. Es gibt Unternehmen, die arbeiten fully remote. Manche Unternehmen arbeiten 5 Tage im Büro. Lass uns mal an den Markt glauben und daran glauben, dass am Ende sich das eine oder das andere durchsetzt. Entweder die Unternehmen, die das eine oder andere anbieten, sind viel attraktiver, dann gehen dort alle hin, die Unternehmen werden erfolgreicher sein oder es kommt ganz anders. Ich persönlich, wenn du mich fragst, ich glaube schon daran, dass ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit auch die soziale Interaktion ist. Was wir wissen, ist, dass ein Arbeitsplatz ein ganz wichtiger Quell ist von Freundschaften, Bekanntschaften, dem eingebettet sein in ein soziales Netzwerk. Wir erleben, ja, haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, aber eine wahnsinnige Einsamkeitskrise, dieses Gefühl, einsam zu sein, der Anteil der Menschen, die Depressionen haben, nimmt wahnsinnig zu. Übrigens nicht erst in den letzten 5 Jahren, das ist ein Trend, den wir ungefähr seit 2012 beobachten. Interessanterweise das Jahr, in dem die Smartphone-Penetration 50% erreicht hat, also damit, dass wir so eine Allverfügbarkeit von sozialen, digitalen Kontakten hatten. Genau damit fängt auf einmal auch dieses Gefühl von Einsamkeit anzusteigen. Lass uns das ausprobieren und lass uns auch unterschiedlicher Meinung sein zu dem Thema. Ich glaube sehr, sehr stark an die Kraft davon, dass Menschen zusammenkommen, streiten, nicht nur Inhalte austauschen und sich Mails schreiben und Textnachrichten schreiben, sondern dass sie sich erleben, auch mit ihrer ganzen nonverbalen Kommunikation. Aber ich erhebe da keinen Richtigkeitsanspruch für, sondern so denke ich darüber und so denke ich bei Stepstone darüber. Und ich finde das völlig okay, wenn andere Unternehmen da anders drüber denken. Das ist die freie Marktwirtschaft.
Wie können Unternehmen angesichts des Arbeitskräftemangels passende Mitarbeitende finden? Welche Aspekte sollten sie im Recruiting-Prozess berücksichtigen und worauf sollten sowohl Unternehmen als auch BewerberInnen achten?
Also vielleicht fange ich mal ganz kurz an, über Stepstone zu sprechen. Eine Sache, die natürlich sich gerade ganz gravierend verändert, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und es gibt natürlich ganz viele, ich sag mal, auch spannende Produkte, die sich gut eignen, um sie mal ins Schaufenster zu stellen. Aber der wirkliche Gamechanger sind die Matching-Algorithmen. Algorithmen verstehen auf einmal Menschen, sie verstehen auf einmal Lebensläufe, sie verstehen auf einmal Nutzerverhalten, sie verstehen Unternehmen, sie verstehen Stellenausschreibungen auf eine völlig andere Art und Weise, als wie das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch der Fall war. Bis dahin waren es Textwüsten und wir haben versucht, Worte zu übersetzen und versucht zu verstehen mit ziemlich schematischen Algorithmen, was bedeutet das, wenn du einen Job hast, zum Beispiel als Projektmanager oder als Pflegekraft. Heute können wir den Kontext wirklich verstehen und können ein unglaublich kompliziertes Puzzle, nämlich besteht aus Millionen von Beschäftigten und Arbeitssuchenden und Millionen von Jobs und Hunderttausenden von Unternehmen, können wir lösen. Das löst aber ehrlicherweise nur einen Teil der gesamten Gleichung, nämlich passt jemand eigentlich auf den Job oder passt ein Job zu mir. Es gibt 2 Dinge, wo wir, glaube ich, noch einen riesigen Unterschied machen können. Das eine ist Geschwindigkeit. Überhaupt kein neues Thema, aber ich will dir mal ein paar Zahlen geben. Im Durchschnitt, wenn sich jemand auf einen Job bewirbt, dauert es 30 Tage, bis du ein Feedback bekommst und in mehr als der Hälfte der Fälle bekommst du gar kein Feedback. Stellen in Deutschland sind ungefähr 5 Monate vakant. Es dauert unglaublich lange. Wir leben in einer Zeit, wo du überall über Instant Gratification sprichst, wo du da ein Produkt bestellst im Internet und am nächsten Tag wird es geliefert. Du öffnest ein Bankkonto und kannst sofort anfangen zu handeln. Wir haben es überall geschafft, die Dinge sehr, sehr schnell zu lösen, aber es dauert häufig noch viel, viel zu lange, tatsächlich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder einen neuen Job zu finden. Und das sind nicht die Algorithmen, sondern es ist tatsächlich der Mensch, der eine Entscheidung treffen muss. Also schneller werden, halte ich für ganz wichtig, weil du hast ja auch gefragt, wie schaffen es Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter zu finden? Manche machen es besser. Was wir sehen, ein Unternehmen, was so einen Prozess innerhalb von 1 Monat abgewickelt bekommt, hat ungefähr doppelt so hohen Recruiting-Erfolg wie ein Unternehmen, was sich durchschnittlich schnell in der Rekrutierung verhält. Und das Letzte ist, wir müssen uns Zeit für den Menschen nehmen. Der persönliche Dialog, der wird nicht alt. Der wird auch nicht ersetzt durch Maschinen. Das heißt, am Ende von einem solchen Prozess unterhalten sich Menschen mit Menschen und beantworten die Frage, kann ich mir vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten? 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, meinetwegen 4. Über viele, viele Jahre hinweg, wir haben es eben gesagt, 11 Jahre im Durchschnitt, wir verbringen mehr Zeit mit unseren Kollegen als mit unseren Freunden und mit unseren Familienangehörigen. Der persönliche Fit ist unglaublich wichtig. Und da, glaube ich, haben wir Menschen echt einen Vorteil gegenüber den Algorithmen. Da haben wir die richtigen Antennen für herauszufinden, wer der andere ist. Wir müssen die Vorurteile aus den Köpfen rausbekommen. Das ist ganz wichtig. Gerade in einer Welt, die diverser wird, in einem Land, was diverser wird. Dabei helfen übrigens auch die Algorithmen, diese Vorurteile zu erkennen und sich die überhaupt einmal bewusst zu machen. Aber der persönliche Dialog und der persönliche Match, der wird nicht alt.
Stepstone hat gerade 100 Millionen Euro in KI investiert. Wofür genau?
Wir haben unglaublich viele Daten. Nicht nur die Daten, die Nutzer explizit bei uns hinterlegen, Lebensläufe, Anschreiben, natürlich E-Mail-Adressen und dergleichen mehr, die ganzen Jobs, die wir auf der Plattform haben, sondern all die Bewegungsdaten. Wir betreiben mit Gehalt.de die größte Gehaltsplattform in Deutschland, sammeln darüber natürlich ganz viele Daten ein. Nur mit einem Ziel, Menschen den richtigen Job zu geben und oder zu verschaffen, zu vermitteln. Und dafür haben wir eine ganz neue Plattform gebaut, die es schafft, diese Daten zu nehmen, in Echtzeit zu matchen und Menschen mit dem richtigen Job zu verbinden. Und vielleicht an einer Zahl kann man das ganz gut sehen, wie gut das funktioniert. Heute vermitteln wir mehr als die Hälfte unserer Nutzer nicht mehr daher, dass sie zu uns auf die Plattform kommen, einen Job suchen, sich bewerben und einen Job bekommen, sondern dass wir identifizieren, dass wir den richtigen Job für dich gefunden haben. Wir informieren dich per Mail, per Push-Notification auf dein Smartphone, per WhatsApp darüber, dass es diesen Job gibt und du bekommst diesen Job. Also die künstliche Intelligenz ist der neue Matchmaker, der mir hilft, die richtigen Jobs zu finden, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und deswegen haben diese Investitionen auch total viel Sinn gemacht. Denn in unserer Industrie ist künstliche Intelligenz der ganz große Gamechanger, der Matchmaker, wenn du so möchtest, der es schafft, dieses, wie ich das beschrieben habe, gigantische Puzzle aus Millionen von Menschen und Millionen von Jobs auf eine völlig andere Art und Weise und viel besser als Menschen das jemals tun konnten, zu lösen.
Wir erleben eine zunehmende Politisierung der Wirtschaft, nicht nur in Amerika, auch in Deutschland beziehen immer mehr Unternehmen Stellung zu gesellschaftspolitischen Themen, Stichwort Werte- und Haltungsmarketing. Gleichzeitig erwarten Beschäftigte verstärkt Sinn der Purpose, wir sprachen drüber, Haltung und Orientierung von ihrem Arbeitgeber. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr und wie bewertest du sie?
Ja, ich habe mich auch ganz viel mit der Frage beschäftigt, wie politisch sollte ein Unternehmen eigentlich sein? Und wir sind schon immer mit ganz vielen Fragen konfrontiert worden, nämlich wenn eine politische Partei Anzeigen bei uns schalten wollte, wenn Rüstungsunternehmen, das ist heute kein Thema mehr, aber wenn Rüstungsunternehmen bei uns Stellenanzeigen schalten. Ich habe eigentlich jeden Monat die Frage auf dem Tisch liegen, sollten wir mit dem Unternehmen zusammenarbeiten oder nicht? Ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Ich beobachte es zumindest, dass viele Unternehmen sich sehr, sehr fokussiert politisch äußern, fast schon Wahlempfehlungen für eine bestimmte Partei herausgeben. Ich glaube, erstmal ist der Job eines Unternehmens, Unternehmen zu sein, und der Job der Politik ist es, politisch zu sein. Ich glaube aber, wir haben als Gesellschaft, auch als Unternehmen und als CEOs, dann eine Aufgabe, wenn die Demokratie gefährdet ist. Weil das ist ein Fundament, was zwar stabil ist, aber nicht zwingend gegeben. Demokratie erfordert, dass wir alle die Demokratie akzeptieren und etwas zum Gelingen der Demokratie beitragen. Zur Demokratie gehört Meinungsfreiheit. Zur Demokratie gehört auch, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und sie äußern dürfen. Aber zur Demokratie gehört, dass wir uns alle zur Demokratie bekennen und die Demokratie schützen. Und ich habe mich mit dem ehemaligen Verfassungspräsident Udo Di Fabio mal lange darüber unterhalten. Und ich finde, er hat mir das sehr einleuchtend gesagt. In dem Moment, wo die Demokratie at risk ist, da haben wir alle die Aufgabe aufzustehen und sie zu verteidigen. Aber ich habe auch Fehler gemacht. Du musst nicht zu jedem Thema eine politische Meinung haben, sondern auch wir als Unternehmen sind ja ein Ort, wo Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zu verschiedenen Themen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, aus unterschiedlichen Nationen, mit einem unterschiedlichen Alter zusammenkommen, die auch nicht immer alle einer Meinung sind. Und es ist nicht unsere Aufgabe als Unternehmen, die Meinung für diese Mitarbeitenden vorzugeben, sondern auch da sind wir ein Ort, wo Demokratie stattfindet und wo Diskurs stattfindet und aus diesem Diskurs neue Ideen entstehen.
Letzte Frage. Woher nimmst du deine Zuversicht und wie bewahrst du sie?
Also einmal nehme ich meine Zuversicht daraus, dass wir Menschen ja immer neugierig sind. Und ich glaube, die meisten Menschen auf der Welt wollen Gutes. Sie wollen Partnerschaft und Kooperation statt Konfrontation. Sie wollen Fortschritt statt Rückschritt. Und sie glauben an eine bessere Zukunft. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, aktuell beobachten wir, dass nicht genug Menschen an eine bessere Zukunft glauben. Mehr als die Hälfte glaubt an eine schlechtere Zukunft. Manche träumen sogar schon von der Vergangenheit, das müssen wir ändern. Aber wir leben in einer Zeit von großen Innovationen. Ich glaube, dass das, was wir jetzt gerade in Deutschland erleben, ist vielleicht das, was wir Deutschen, jetzt werde ich völlig unsachlich, aber manchmal brauchen, dass wir einmal wirklich kollektiv verstehen, jetzt ist Krise und Transformation angesagt. Jetzt gibt es kein Weiter-so, sondern wir müssen neu darüber nachdenken, wie wir arbeiten, wie wir leben, Ich glaube deswegen, dass solche Phasen sind der ganz großen Disruption, der ganz großen Veränderung, aus denen etwas ganz, ganz Großartiges entstehen kann. Wenn wir zurückgehen in die großen Krisen, die dieses Land erlebt hat, dann, und ich will jetzt die Kriege mal ausschließen, sondern ich meine jetzt die wirtschaftlichen Krisen, dann sind in all diesen Krisenphasen neue Unternehmen entstanden, neue, später vielleicht global erfolgreiche Geschäftsmodelle entstanden. Ich glaube auch daran. Ich glaube auch, ich spüre das übrigens auch bei StepStone, dass diese Phase dieser wirtschaftlichen Schwäche im Land bei uns zu ganz viel Innovation führt, weil wir auf einmal anders denken, weil wir uns die Frage stellen, könnten wir das nicht auch anders tun, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Für solche Gedanken ist, wenn so ein Unternehmen wie Blöd wächst, oft ganz wenig Zeit. Und deswegen ist auch Krise wichtig, ist ein Teil des Spiels der wirtschaftlichen Zyklen, auch wenn sie unbequem ist, aber eben ein ganz wichtiger Treiber des Fortschritts und der Zukunft. Ich glaube nicht, dass die Fortschrittsgeschichte zu Ende erzählt ist. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Welt ist noch nicht befreit von Armut und von Hunger. Da haben wir noch einen ganz weiten Weg zu gehen. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, dass wir diesen Weg weitergehen können. Es funktioniert nur mit Zuversicht. Es funktioniert nur mit Optimismus. Wenn die Menschen anfangen, von der Vergangenheit zu träumen, dann bewahren sie, dann teilen sie nicht mehr, dann kooperieren sie nicht mehr. Wenn sie von der Zukunft träumen, dann sind sie offen. Dann teilen sie, dann arbeiten sie zusammen, dann gönnen sie sich gegenseitig die Chancen. Insofern bin ich schon aus Prinzip Optimist, aber ich glaube auch tatsächlich an eine bessere Zukunft.
Sagt Sebastian Detmers. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian.
Vielen Dank, lieber Detlef.
Ich hoffe, wir konnten euch interessante Einsichten gewähren. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gern weiter. Wir freuen uns auch über Kommentare und viele Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens. Auf unserer mnext-Webseite m-next.marbit.com findet ihr alle Podcast-Folgen sowie Informationen über unsere Denkwerkstatt, unser Denk-Dinner und weitere Denkanstöße. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.